Demokratie lebt, aber wie? Darüber spricht Marc Frings mit Gästen im gemeinsamen Podcast vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und domradio.de.
Frings fragt sich heute, was das für ein Wahlkampf war. Und dafür habe ich einen besonderen Gast hier, Heinrich Wefing. Toll, dass Sie bei uns sind.
Hallo Herr Frings, grüße Sie. Danke für die Einladung.
Heinrich Wefing verantwortet seit 2018 als Co-Ressortleiter den Politikteil der Wochenzeitung Die Zeit. Sie sind ausgebildeter Jurist, berichten deshalb auch weiterhin immer wieder über die Rechtspolitik, aber auch zur Lage in den USA kann man von Ihnen immer noch viel lesen und lernen. Sie waren an deren Westküste auch einige Jahre als Korrespondent unterwegs. Insofern freue ich mich sehr, dass wir sowohl auf die Innen- als auch auf die Außenpolitik, beides war ja jetzt doch sehr dominierend in den Wahlkampfzeiten, blicken können. Wir zeichnen heute auf am 19. Februar, der Mittwoch vor der Wahl. Wir wissen also nicht, was noch kommt, aber wir wissen, was hinter uns liegt. Und mit einem Großereignis will ich auch gleich starten. Heinrich Wefing, Sie waren selber bei der Münchner Sicherheitskonferenz in den letzten Tagen dabei. Erzählen Sie mal, wie war die Stimmung?
Ich war nur zwei von mehreren Tagen da. Die Stimmung hat sich, glaube ich, aber nicht geändert. Es war Schock, es war Doom, es war ein großes Rätselraten, wie es jetzt weitergehen soll. Leute, die da schon seit vielen, vielen Jahren auf der Münchner Sicherheitskonferenz sind, sagen, an sowas können sie sich nicht erinnern. Ich glaube, wir haben ausnahmsweise mal ohne Übertragung historische Tage erlebt, wo eine Welt sich, wo sich gezeigt hat, dass viele Vorstellungen von der Welt, die wir uns über Jahrzehnte gemacht haben, einfach nicht mehr gelten. Die Amerikaner sind nicht mehr verlässliche, total verlässliche Verbündete, würde ich sagen. Und sie reichen unserem ärgsten Feind, dem größten Gegner Europas und Deutschlands, die Hand. Das ist ein Bruch mit allem, worauf wir uns bislang verlassen haben. Und noch niemand kann so richtig beurteilen, was das jetzt eigentlich bedeutet.
Wenn man chronologisch vorgeht, stand da erstmal die Rede von Vice President J.D. Vance, der über Bedrohungen und Partnerschaften reden sollte und dann sicherlich sowohl die Münchner als auch die Weltgemeinschaft, mindestens aber die Europäer, überrascht hat mit einem sehr eigenwilligen Demokratieverständnis. Er hat den Europäern attestiert, dass bei uns im Inneren letztlich die Bedrohung liegt, wir einen laxen Umgang mit Meinungsfreiheit haben. Kann man diese Vorwürfe, die er da mitgebracht hat, als intellektuelle Geisterfahrt einfach zur Seite wischen oder müssen wir das auch ernst nehmen, was uns da hineingetiert wurde?
Ja, wir müssen auf jeden Fall ernst nehmen, was der Vizepräsident der Vereinigten Staaten sagt. Wir müssen auch ernst nehmen, was der Präsident der Vereinigten Staaten sagt. Ich glaube, es hilft uns nichts, auch uns darüber aufzuregen, dass er die Meinungsfreiheit bei uns bedroht sieht oder behauptet, sie sei bedroht. Aber im selben Moment AP und andere Kollegen aus dem Weißen Haus geworfen werden, weil sie nicht bereit sind, den Golf von Mexiko jetzt Golf von Amerika zu nennen. Darüber kann man sich aufregen, das sind Double Standards, aber das hilft nichts. Das ist die Politik, mit der wir es jetzt aus Amerika zu tun haben. Ich glaube, für mich war der schlimmste Punkt eigentlich gar nicht so sehr diese Kritik an der vermeintlich fehlenden Meinungsfreiheit in Europa. Das wird auch noch politische Konsequenzen haben, befürchte ich. Aber der härteste Punkt war, dass er sich ja massiv in die deutsche Innenpolitik, in die Wahl eingemischt hat. Soll er machen. Auch für ihn gilt in Europa und in Deutschland Meinungsfreiheit. Aber er hat explizit zur Wahl, mehr oder weniger explizit zur Wahl der AfD aufgerufen und er hat der CDU mehr oder weniger nahegelegt, die Brandmauer zur AfD einzureißen. Nochmal, das kann er alles sagen, auch für den amerikanischen Vizepräsidenten gilt die Meinungsfreiheit und zur Meinungsfreiheit gehören auch Thesen, die einem nicht gefallen. Ich finde daran vor allen Dingen bemerkenswert, besorgniserregend, dass er damit zur Wahl einer Pro-Putin-Partei und einer Pro-Russland-Partei aufgerufen hat. Und das ist das, wo ich auch selber noch echte Schwierigkeiten habe, mich darauf einzustellen. Der Vizepräsident unseres wichtigsten Verbündeten ruft zur Wahl, mehr oder weniger deutlich zur Wahl einer Partei auf, die in allen wichtigen Fragen auf der Seite unseres wichtigsten, gefährlichsten Gegners, Russland, Putin, steht. Und dieses neue Bündnis über unsere Köpfe hinweg, das ist das, was mich wirklich besorgt und wo ich auch noch gar nicht weiß, wie wir da am besten drauf reagieren sollten.
Und diese Ratlosigkeit, die Sie ja auch beobachten konnten unter den europäischen Teilnehmenden, zeugt ja auch möglicherweise, dass die Vorbereitung eher in Maßen ausgefallen ist auf diese mögliche Wiederwahl, die dann im November auch eingelöst wurde durch die Rückkehr Trumps ins Weiße Haus. Christoph Heusten sagte vor der Sicherheitskonferenz, dass es ihn auch sehr besorgt habe, dass es nicht möglich war, beispielsweise Macron und Scholz zusammen auf ein Podium zu bekommen. Also ich frage mich da durchaus auch, haben die Europäer eigentlich ihre Hausaufgaben gemacht, um nicht erst überrascht zu werden von einer solchen Rede? Hätte man da nicht bessere Vorsorge leisten können?
Das ist im Nachhinein immer ein bisschen schwer zu sagen. Und was auffällig war in München, fast alle deutschen Politiker, die da waren, waren sehr viel kürzer da, als sie das normalerweise sind, weil die halt alle im Wahlkampf stehen. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Das war dann auch für ausländische Gesprächspartner immer ein bisschen schwierig, da sozusagen Slots zu finden oder für die deutschen Slots mit den ausländischen Gästen. Lassen Sie mich noch eins sagen zu der Rede von J.D. Vance. Ich glaube, man kann zwei Dinge sagen. Das eine ist, das war bewusst als Schockmoment gesetzt. Das sollte genau diese Wirkung entfalten, die es jetzt hatte. Das ist ihm nicht so passiert, sondern das war genau die Absicht. Und die zweite Achse, auf der er gesprochen hat, war das heimische Publikum. Also das haben viele, auch amerikanische Beobachter, gesagt: Leute, das war eine Rede, die richtete sich an euch, aber genauso an seine Wählerinnen und Wähler zu Hause. Das Bild war immer an den Traktorfahrer in Idaho. Die wollen einmal hören, dass sich Vance hier präsentiert als der Führer einer globalen Bewegung der Populisten. Und deswegen tut er sich mit der AfD zusammen und ruft im Grunde ja auch zur Wahl von Parteien auf wie der FPÖ in Österreich und so. Also das war alles sehr kalkuliert. Ihre Frage, wie hätte man sich darauf vorbereiten können? Das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Nicht nur hätte man sich vorbereiten können, sondern wie soll man jetzt auch reagieren? Das fällt den Europäern naturgemäß schwer, weil sie so viele sind, weil sie, das muss man halt auch ganz klar sagen, sehr unterschiedliche Interessen zum Teil haben. Die Interessen von Finnen und Balten und Polen sind nicht deckungsgleich mit den Interessen von Spaniern und Portugiesen. Dann haben wir noch einige Länder, in denen Politiker regieren, die sowieso schon von sich aus eine größere Nähe zu Trump und zu Putin suchen. Also wir sprechen nicht mit einer Stimme. Dahinter liegt, glaube ich, jetzt ein Problem, das noch mal deutlicher wird. In Europa haben wir uns angewöhnt, gemeinsam mit den Amerikanern auch, einen Politikstil des Konsenssuchens, des langsamen prozeduralen Beratens, bis man zu einer Einigung findet, die für alle gute ist und wo alle ihre Interessen berücksichtigt finden können. Das ist sozusagen der europäische Weg, Politik zu machen, unter Beteiligung der Amerikaner bis vor kurzem. Und das trifft jetzt auf einen Politikstil, der genau andersrum ist, wo einer sagt, und wirklich nur einer, nämlich Trump, wo es lang gehen soll, und das in einem Trommelfeuer von Ankündigungen und Entscheidungen. Und mit diesem Auseinanderfallen von zwei wirklich komplett unterschiedlichen Politikstilen haben es die Europäer jetzt zu tun, nicht nur in dieser existenziellen Frage von Krieg und Frieden, sondern auch in allen Handelsfragen und dergleichen. Und da versuche ich mir auch noch einen Reim drauf zu machen, wie könnte jetzt eigentlich Europa in Gestalt von 27 Ländern plus Großbritannien und plus die Türkei womöglich, wie könnte man da eine Antwort drauf finden? Das wird verdammt schwierig. Das wird sehr, sehr eng.
Naja, und gleichzeitig haben wir es in Deutschland mit einer Situation zu tun, in der das transatlantische Verhältnis zu den Hauptachsen unseres Selbstverständnisses zählt. Es ist die rote Linie aller deutschen Außenpolitikansätze, ganz gleich, wer das Auswärtige Amt, wer das Kanzleramt besetzt hat seit 1949. Jetzt mutmaße ich, dass die nächste Bundesregierung anders aussehen wird als die aktuelle, die auch keine Mehrheit mehr hat. Was glauben Sie, könnte ein Instrument sein, um überhaupt wieder dieses transatlantische Verhältnis abzusichern? Ich glaube, von Vertiefung kann gerade keine Rede sein in den nächsten Jahren, aber was kann helfen, damit zumindest die Gesprächskanäle offen bleiben?
Also ich glaube, Gespräche wird man in jedem Fall führen. Mein Eindruck, der Eindruck von meinen Kolleginnen und Kollegen, die da tief drin stecken, ist, dass im Grunde die Europäer jetzt vor einer fundamentalen Entscheidung stehen. Entweder sie versuchen, sozusagen Angebote zu machen, die Trump gefallen könnten. Sie versuchen auf verschiedenen Wegen mit unterschiedlichen Gesprächspartnern in Washington irgendwie zu Gesprächen zu kommen. Macron fährt, Keir Starmer fährt, Orban ist sowieso in gutem Kontakt mit Trump. Und man versucht, Angebote zu machen, zum Beispiel wie der britische Premierminister: Wir Briten sind bereit, Friedenstruppen in der Ukraine zu stationieren. Also dass man sozusagen versucht, mit Trump ins Geschäft zu kommen. Das wäre der eine Weg. Der andere Weg wäre zu sagen, die lassen uns nicht an den Tisch, okay, dann suchen wir jetzt unseren eigenen Weg nach vorne und gehen womöglich in eine Konfrontation auch mit den Vereinigten Staaten. Das ist aus so vielen Gründen natürlich mit extrem vielen Risiken verbunden, wäre auch wahnsinnig schwer. Wir haben die engsten Handelsbeziehungen, wir haben die ganze NATO ist auf die Kooperation mit den USA ausgerichtet. Aber das ist jetzt eine Entscheidung, vor der man steht, und auch die muss jetzt langsam und in den üblichen vielen kleinen europäischen Schritten gefunden werden. Mein Eindruck ist, dass so jemand wie Macron zum Beispiel sehr darauf bedacht ist, den Kontakt zu Trump zu halten. Er hat mehrmals mit ihm telefoniert, vor und nach München und auch nach dem Krisengipfel in Paris jetzt. Das entspricht auch so ein bisschen dem Selbstbild Frankreich natürlich. Wir sind die außenpolitische Führungsmacht Europas. Und man muss noch mal sehen, Sie haben die Wahl angesprochen. Deutschland hat zwar eine handlungsfähige Regierung, aber die hat keine Mehrheit mehr im Parlament. Und die wird sie möglicherweise, höchstwahrscheinlicherweise auch am Sonntag verlieren. Also es kommt erschwerend noch hinzu, dass auch Berlin ja nicht mit einer Stimme spricht. Und auch da wird die Frage sein, schaffen es die großen Parteien schon vor einer Koalitionsbildung irgendwie in diesen Fragen, die wirklich zentral sind, die existenziell sind, zu einer Übereinkunft zu kommen, dass man sich dann nicht gegeneinander ausspielen lässt.
Sie erwähnten vorhin schon, dass die politische Kultur in Washington und Europa gänzlich unterschiedlich ausfällt. Was stimmt Sie zuversichtlich, vielleicht aber auch pessimistisch, wenn es um die Frage geht, inwiefern es Deutschland gelingt, weiterhin resilient genug aufgestellt zu sein, damit eine solche politische Kultur nicht auch hier Einzug hält?
Naja, also zunächst mal bei allen Erschütterungen und bei allem Unmut und allem Ärger über die innenpolitische Entwicklung der vergangenen Jahre, man muss ja sagen, die Parteien der Mitte, die Parteien, die die Bundesrepublik seit der Gründung maßgeblich geprägt haben, repräsentieren immer noch zwischen 70% und 80% der Bevölkerung, jedenfalls wenn man von den Wahlergebnissen und den Umfragen ausgeht. Das ist ja in anderen europäischen Ländern und in den USA längst nicht mehr so. Und wenn man sich das Spitzenpersonal anguckt, die jetzt in unzähligen Fernsehsendungen gegeneinander angetreten sind, die Spitzenkandidaten, die Kanzlerkandidatin, die sind ja mit Ausnahme von AfD-Chefin Alice Weidel, stehen die ja für Kontinuität, für Ausgleich, für Konsens, also im Grunde für das bundesdeutsche Modell. Und es war in München zu hören, oder es ist zu hören, dass es schon jetzt eine informelle Abstimmung zwischen der amtierenden Bundesregierung und dem Kanzlerkandidaten der CDU-CSU gibt, wenn es um diese existenziellen Fragen des künftigen Verhaltens gegenüber Amerika geht. Also da bin ich ganz zuversichtlich, dass das einstweilen auch weitergeht. Friedrich Merz ist ein Transatlantiker durch und durch. Der hat jetzt auch eine schwere Zeit, weil viele Gewissheiten für die Transatlantiker eben auch nicht mehr gelten. Olaf Scholz war sehr stolz darauf, dass er das engste und beste Verhältnis zu Joe Biden hatte. Das hat ihm auch viel Ärger eingebracht bei den anderen Europäern, die eher auf eine europäische Lösung gesetzt hätten, als auf diesen wahnsinnig engen Schulterstoß mit Biden. Aber nein, ich glaube, die politische Kultur in Deutschland ist trotz allem stabil, auf die Mitte zentriert, die Institutionen funktionieren. Also da bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass wir da jedenfalls in den nächsten Jahren noch nicht in so eine Situation kommen, wie die auch nur annähernd so wäre wie in Washington.
Dass wir Heinrich Wefing von der Zeit so lange über Außenpolitik sprechen, zeigt, dass das durchaus ein besonderer Wahlkampf war. In der Regel dominieren ja wirklich innenpolitische Themen. Wenn man die Demoskopen glaubt, dann hat sich seit Wochen und Monaten auf Platz 1 der Prioritätenlisten Krieg und Frieden fest etabliert. Ist das für Sie auch nach diesem langen Ukraine-Krieg weiterhin eine nachvollziehbare Entwicklung, dass das Thema Nummer 1 ist, das die Menschen jetzt zur Wahlentscheidung hinleiten wird?
Ich sehe die Umfragen auch. Ich bin nicht ganz sicher, ob das tatsächlich das entscheidende Thema für die Wahlentscheidung sein wird. Aber ja, ich glaube, das ist eine vollkommen richtige Einschätzung, die da zum Ausdruck kommt. Das ist die zentrale Frage, vor der wir jetzt stehen, mit wahnsinnig vielen Ableitungen in andere Politikbereiche. Und ich bin da vollkommen bei diesen Ergebnissen. Ich glaube, die Bevölkerung liegt da vollkommen richtig. Das ist das wichtigste Thema. Das stand ja im Wahlkampf gar nicht so sehr im Vordergrund. Wir dachten ja am Anfang, das wird ein Wirtschaftswahlkampf. Der hat auch Implikationen in diese Richtung. Wie können wir eigentlich die Bundeswehr so aufrüsten, dass wir eine vernünftige Abschreckung hinbekommen? Wie können wir die Ukraine weiter unterstützen? Das waren die finanziellen Fragen, die dann ja auch letztlich den allerletzten Anlass gegeben haben, für die Ampel auseinanderzubrechen. Dann sah es eine Weile lang so aus, als hätten wir einen Migrationswahlkampf, haben wir auch. Ich glaube, beides ist richtig und auch nach wie vor wichtig, sehr emotional aufgeladen. Aber auch wenn man mit den Spitzenkandidaten der Parteien spricht, mehr oder weniger deutlich wird das gesagt, die Frage nach der Sicherheit Europas, nach Krieg und Frieden, das ist für Deutschland so bedrängend und so wichtig wie noch nie. Und deswegen glaube ich auch, dass das vollkommen nachvollziehbar ist, wenn die Menschen im Land das für das wichtigste Thema halten.
Und trotzdem gibt es da, finde ich, in diesen Umfragen einige Ambivalenzen. Das eine ist, Sie sagen selber, Migration war und ist ein durchaus wichtiges Thema, nicht zuletzt auch nach Aschaffenburg und nach den Abstimmungen am 29. und 31. Januar. Tatsächlich ist es aber in derselben Statistik oder in derselben Umfrage relativ weit hinten auf Platz 4 und ebenfalls, ich glaube, noch unwichtiger in der Perzeption der Wahlbevölkerung ist das Thema Rente und Alterssicherung, was mich insofern erstaunt, als dass 40% oder noch mehr der Wahlberechtigten 60 Jahre oder älter sind und damit unmittelbar von Altersarmut und dergleichen betroffen sind. Also ich frage mich, wie diese ganzen Ambivalenzen eigentlich zusammenwirken in diesem doch sehr kurzen Wahlkampf.
Ich glaube, erstmal ist wichtig festzuhalten, es gibt diese Ambivalenzen. Und so wie wir als Menschen, als Individuen ja auch immer wieder ambivalent sind. Also das geht ja jedem so, auch in uns streiten unterschiedliche Motive und Interessen ganz persönlicher Art. So ist halt auch eine Gesellschaft. Die ist voller Interessengegensätze. Keiner ist nur schwarz oder weiß. Alle haben Interessen, die einen persönlich betreffen, dann vielleicht die eigenen Kinder. Dann guckt man in die unmittelbare Nachbarschaft. Wie sieht es da aus? Dann guckt man aufs Land. Also erstmal zu akzeptieren, dass wir alle ambivalente Wesen sind und dass wir in der Politik auch mit diesen Ambivalenzen umgehen müssen, ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Und das ist ja auch, glaube ich, eine Stärke des bundesdeutschen Politikmodells gewesen, dass es immer wieder gelungen ist, solche Ambivalenzen zu einem Ausgleich zu bringen und eben nicht auf Schwarz-Weiß 1 oder 0 Ja oder Nein zu gehen, sondern versuchen, in der Mitte Konsens zu schaffen. Möglicherweise haben wir das ein bisschen arg übertrieben und uns damit auch es immer schwerer gemacht, tiefgreifende Reformen anzugehen. Das sehen wir jetzt. Vieles ist liegen geblieben, nicht nur in den letzten 3 Jahren, sondern in den Jahren davor. Und meine Sorge ist eher, ob die künftige Regierung, wie auch immer sie zusammengesetzt sein wird, angesichts des massiven äußeren Drucks, angesichts des Drucks durch die Populisten überall in Europa, aber auch in Deutschland, es wirklich hinkriegt, sich zu einigen und die wirklich großen und wirklich notwendigen Reformen anzugehen. Daran wird sich entscheiden, ob dieses Politikmodell auch noch weiter funktioniert.
Haben Sie das Gefühl, dass überhaupt eines dieser großen Reformprojekte überhaupt irgendwann eine Rolle gespielt hat in den letzten Wochen? Also sei es Bürokratieabbau, sei es die Digitalisierung, sei es die großen Infrastrukturmaßnahmen, die erforderlich sind. Ich habe das Gefühl, dass diese visionäre Kraft, die gerade im Wahlkampf ja eine Rolle spielen könnte, doch eine sehr nachgeordnete Rolle gespielt hat.
Naja, ich glaube, dass in weiten Teilen der Bevölkerung, auch das sagen ja die Umfragen, als eines der Kernprobleme, die dringend gelöst werden müssen, die Migration gilt. Und darüber ist nach meiner Wahrnehmung sogar sehr heftig gestritten worden in diesem Wahlkampf. Aber ja, es gibt natürlich, es ist fast banal, das zu sagen, es gibt Zyklen der Aufmerksamkeit, Konjunkturen der Aufmerksamkeit. Im letzten Wahlkampf haben alle gesagt, das allerwichtigste Thema ist Klima. Das spielt jetzt wirklich nur noch eine Nebenrolle, was nach allen objektiven Kriterien falsch ist. Der Klimawandel, die Klimakatastrophe geht weiter und der Kampf dagegen ist so wichtig wie vor 3 Jahren, wenn nicht noch wichtiger. Aber jetzt geht es halt um die Migrationsfrage, um die Friedensfrage und um die Wirtschaftsfrage.
Dann lassen Sie uns noch mal kurz bei der Migration bleiben. Wir hatten diese Zuspitzung, Sie sprechen selber von Konjunkturwellen, am 29. und 31. Januar gehabt, mit einer großen Aufmerksamkeit im Plenum, mit sehr unterschiedlichen Abstimmungsergebnissen. Im Grunde genommen auch ein Schlag auf die politische Kultur unseres Landes, mit dem Erfolg, der mit der AfD erst ermöglicht wurde. Gleichzeitig ein klarer Akt von Symbolpolitik, weil ich jetzt vermute, das Land ist nicht sicherer geworden als vorher, dass der Eindruck, die Politik handelt, konnte rein auf der symbolischen Ebene bespielt werden. Wie schauen Sie als Medienmann auf eine solche Woche? Also würden Sie sagen, es war alternativlos für die Opposition, als sie erstmal verstanden hat, dass von der Bundesregierung nichts mehr zu erwarten ist in diesem Themenfeld? Oder hätte man nochmal deutlicher machen müssen, das, was wir jetzt vorschlagen, ist für uns Priorität nach einem potenziellen Wahlsieg?
Also ich fand das eine erschütternde Woche. Das ging auch fast allen Beobachtern so, die ich in Berlin und Hamburg kenne. Ich fand es wirklich auch einen Einschnitt. Aber ich glaube, dass da zwei Sichtweisen auf diese beiden Abstimmungen aufeinanderprallen. Wenn man sich das jetzt allein analytisch anschaut, die beide eine gewisse Berechtigung haben. Also die eine Sichtweise ist, da ist ein Tabu gebrochen worden der deutschen politischen Kultur. Da hat auch ein Spitzenvertreter der CDU, Friedrich Merz, sein ausdrücklich gegebenes Wort gebrochen. Das muss man so festhalten. Und ich würde sagen, ohne Not. Es hätte wahrscheinlich für den von Ihnen beschriebenen symbolischen Akt gereicht, zu sagen, wie er es ja anfangs getan hat. Am ersten Tag, wenn ich im Kanzleramt bin, nutze ich meine richtige Kompetenz und weise das Innenministerium an, die Grenzen zu schließen, basically, oder Zurückweisungen durchzuführen. Damit hätte er den symbolischen Punkt gemacht. Dann ist da eine Dynamik entstanden, die, glaube ich, von ihm und seinen Leuten auch nicht intendiert war. Das ist auch kein gutes Zeichen, dass sowas so außer Kontrolle gerät. Das ist gerade an so einer emotional wahnsinnig aufgeladenen Stelle extrem gefährlich. Also, da wurde ein Wort gebrochen und da wurde ein Tabu gebrochen. Und die noch in der Regierung befindlichen Parteien haben das nun allerdings auch politisch sich zunutze gemacht. Und auf diesem Punkt beharrt und das immer und immer und immer wieder der CDU-CSU vorgeworfen, völlig legitimerweise. Dann gab es große Demonstrationen, aber wir sehen, dass die Umfragen überhaupt keine Verbesserung für die Grünen und die SPD bringen. So, das ist die eine Sichtweise, Tabubruch. Die andere Sichtweise, und ich glaube auch die innere Überzeugung von Friedrich Merz, warum er das gemacht hat, war zu sagen, es ist nach Aschaffenburg und nach der Reihe der Attentate, die es vorher gegeben hat, der Anschläge, wir können nicht mehr einfach so weitermachen wie vorher. Wir können nicht mehr immer nur sagen, was alles nicht geht, sondern wir müssen den Menschen zeigen, wir meinen es ernst und wir wollen die selbst auferlegte Lähmung, ich paraphrasiere die Darstellung dieser Sichtweise, nicht meine Überzeugung, wir müssen aufhören, immer nur zu sagen, was nicht geht, sondern wir müssen zeigen, dass wir dieses Problem wirklich ernst nehmen und dass wir wirklich an einer Lösung interessiert sind. Und dann gibt es den Verweis auf die anderen europäischen Länder, die sowas Ähnliches tun. Warum soll das in Deutschland nicht möglich sein? Und ich glaube, das war der Antrieb für Friedrich Merz. Ich glaube, dass das in der Bevölkerung auf viel Verständnis gestoßen ist. Das sagen auch die Umfragen. Die Werte für die CDU haben sich jedenfalls nicht deutlich verschlechtert, eher verbessert. Es gibt da diesen Widerstreit, was ist wichtiger, das Tabu aufrechtzuerhalten oder endlich in der Migrationsfrage Dinge zu verändern. Und das ist eine Kernfrage und deswegen ist es am Ende wahrscheinlich auch gut, dass da jetzt die Positionen so klar geworden sind. Ich persönlich, weil Sie auch nach meiner Wahrnehmung gefragt haben, ich hätte mir sehr gewünscht, dass am Freitag, nachdem die erste Abstimmung zusammen mit der AfD stattgefunden hatte, dass bei dem Antrag am Freitag wirklich die Chance genutzt worden wäre, dass die Parteien der Mitte nochmal zu einem Konsens und zu einem Kompromiss gekommen wären. Alle Bausteine für diesen Kompromiss lagen auf dem Tisch. Es hat stundenlange Versuche gegeben, sich noch zu einigen. Da ist die FDP in eine Vermittlerrolle reingegangen, die ihr wahrscheinlich viele nach D-Day und dergleichen nicht mehr zugetraut haben. Und ich hätte mir wirklich sehr gewünscht, dass man es geschafft hätte, da sich nochmal zu einigen, als Partei in der Mitte, um aus dieser Falle der Rechtspopulisten rauszukommen. Und dass das nicht gelungen ist und das ist an beiden Seiten gescheitert, das ist an den Grünen und an der SPD genauso gescheitert wie an der Union und der FDP, dass es nicht gelungen ist, diesen Kompromiss zu finden in dieser extrem aufgeladenen Situation. Das hat mich schockiert und das macht mir große Sorgen, denn diese Parteien werden in Zukunft zusammen regieren müssen. Und sie werden in dieser entscheidenden Frage eine Lösung finden müssen. Ich hoffe nur, dass, wenn die Emotionen so ein bisschen runtergekühlt sind, es dann besser funktioniert.
Ja, da beschreiben Sie einen, glaube ich, sehr wichtigen Prozess, denn am Ende müssen alle sozusagen von ihren moralischen Bäumen wieder runterklettern. Das war ja also erwartbar, dass gerade Grüne und SPD diesen Vorwurf nutzen werden, gegenüber der Union mit der AfD Mehrheiten zu organisieren. Letzte Frage vielleicht zu dieser innenpolitischen Situation, was da am Sonntagabend auch auf uns zukommen wird. Wir haben im Moment eine Umfragesituation, wo drei Parteien rund um die 5%-Hürde tänzeln. Es gibt sozusagen zwei Schreckensszenarien. Die eine ist, alle drei scheitern. Dann hätten wir vielleicht 20% abgegebener Stimmen, die sich nicht im Bundestag materialisieren. Die Legitimationsfrage und Repräsentationskraft eines neuen Bundestages läge dann auf dem Tisch. Die andere Gefahr ist ein fragmentierter Bundestag mit gleich 7 Bundestagsfraktionen und der großen Unsicherheit schaffen es die demokratischen Parteien in der Mitte wieder diese Kompromissfähigkeit, die, wie Sie es ja vorhin auch richtigerweise beschrieben haben, die politische Kultur in Deutschland so auszeichnet, dies wieder auch zu reaktivieren. Angesichts dieser beiden Szenarien frage ich mich und in diesem Fall jetzt dankenswerterweise Sie, profitiert nicht so oder so die AfD von solchen möglicherweise zu erwartbaren Szenarien?
Also ich zögere ein bisschen. Ich finde, es ist eine zentrale Frage. Ich habe natürlich auch keine Antwort, weil wir ja auch nicht Prognoseprofis sind. Ich halte aber auch den Erfolg der AfD nicht für ein Schicksal und ich halte es auch für falsch, immer nur zu sagen, naja, davon profitiert die AfD und davon profitiert die AfD. Ich glaube, die Parteien der Mitte haben es selbst in der Hand, und zwar in allen denkbaren Konstellationen, dass sie sich zusammenraufen und eine wenigstens annähernd handlungsfähige Regierung bilden. Das wird dann die entscheidende Aufgabe sein. Das wird wesentlich leichter sein, wenn der Bundestag weniger fragmentiert ist. Aber es mag auch so sein, dass es mehr Bündnisoptionen gibt, wenn vielleicht eine oder zwei kleine Parteien reinkommen. Wie auch immer das sein wird, die Lage ist extrem unübersichtlich und schwierig. Wir sind in einem Bereich, den wir auch als Bundesrepublik, als bundesdeutsche politische Kultur so gar nicht kennen. Wir sind halt gewohnt, dass Regierungsbildungen schnell gehen und dass Koalitionen lange halten. Das ist möglicherweise auch alles in Zukunft nicht mehr ganz sicher, dass es so kommt. Aber nochmal, die AfD ist kein Schicksal. Es ist entscheidend, dass die Parteien der Mitte sich aufeinander zubewegen, dass sie auch nicht zu lange ihre Schmerzen und Depressionen auskosten. Und möglicherweise ist der Außendruck, über den wir am Anfang gesprochen haben, die existenzielle Situation, in der sich Europa befindet, nachdem Trump und Putin sich die Hände gereicht haben, ist das ein Faktor, der auch alle daran erinnert, dass es um wirklich große, entscheidende Fragen geht und vielleicht auch alle Beteiligten dazu bringt, etwas schneller die eigenen Eitelkeiten und Egoismen über Bord zu werfen und zu einer handlungsfähigen Regierung zu kommen. Das ist jedenfalls meine Hoffnung.
Ich würde gerne zum Abschluss noch kurz über die Rolle der Medien selber sprechen. Komplexes Thema, keine Frage, aber vielleicht zugespitzt. Ich sehe vor allem drei Herausforderungen, mit denen Sie sicherlich zu kämpfen hatten. Möglicherweise gibt es auch noch mehr. Es gibt neue, sehr erfolgreiche Ausspielkanäle, die die politischen Parteien selber nutzen. Insbesondere die AfD schafft es ja immer, sozusagen das Neueste auch am besten zu bespielen. Wir sehen zweitens Desinformationskampagnen, gegen die sie konkurrieren als faktenbasierter Medienschaffender. Und wir sehen drittens, dass jetzt mit der AfD und im Grunde genommen muss man das BSW hier auch mitzählen, politische Akteure unterwegs sind, die, so hat das Gauland ja mal an der Stelle funktioniert, die Grenzen des Unsagbaren immer weiter austesten, sodass sie auch medienethisch letztlich vor der Frage stehen, bis wohin gehen wir eigentlich, wenn es um das Abdecken dieser politischen Meinungen und Debatten geht. Ich würde deswegen, Herr Wefing, interessieren, wie sehen Sie die deutsche Medienlandschaft in ihrer klassischen Performance aufgestellt, um mit diesen Herausforderungen klarzukommen?
Ja, das ist eine Frage, wie viel Zeit haben wir noch im Podcast oder können wir noch einen zweiten hinten dranhängen? Ganz große Frage. Übrigens eine Frage, mit der wir uns fast permanent auch selber auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Antwort. Also die Redaktionen, die Medienhäuser, auch die Rundfunkanstalten müssen vielleicht noch sogar ein bisschen stärker als in den vergangenen Jahren ihre eigene Rolle, ihre eigene Aufgabe, auch ihre eigene Performance reflektieren und darüber nachdenken, was sie tun und was sie besser lassen sollten. Zu der Problembeschreibung, die Sie jetzt gerade aufgemacht haben, kommt ja noch was weiteres hinzu. Die allermeisten Medien, jedenfalls soweit sie nicht öffentlich-rechtlich finanziert sind, stehen unter enormem wirtschaftlichen Druck. Also es ist ja nicht so, dass wir in einer Medienlandschaft leben, wo alle unendlich viel Geld verdienen und sich nur publizistische und politische Fragen stellen, sondern stellen sich eben auch massiv wirtschaftliche Fragen. Und das verstärkt sich gegenseitig. Also insofern ist die Situation noch ein bisschen vertrackter, als Sie in Ihrer Frage suggeriert haben. Ich würde auch nicht den BSW und die AfD in einem Atemzug nennen. Jedenfalls insofern nicht, als wir eben feststellen, das ist Teil unserer Selbstreflexion, wie gehen wir eigentlich mit der AfD um? Und wir versuchen die, und ist das eine Partei, mit der man so umgehen kann, wie mit allen anderen Parteien auch? Das ist eine Frage, die wir immer wieder diskutieren. Und die Antwort ist leider auch kompliziert. Wir müssen mit ihr umgehen, so wie mit jeder anderen Partei. Wir beobachten sie, wir schicken Leute auf ihre Parteitage, wir versuchen, die Strömungen innerhalb der Partei abzudecken, wir versuchen, möglichst viele Informationen über diese Partei zu bekommen und dann darüber zu schreiben. Und gleichzeitig ist sie eine Partei, die eben nicht wie alle anderen Parteien ist. Sie hält sich zum Teil nicht an die Spielregeln, wirft uns das umgekehrt auch vor. Das ist eine Partei, meine Kollegen, die von dort, von den Parteitagen berichten, die finden sich dann zum Teil im Netz auf irgendwelchen Listen wieder und werden bedroht, nicht unmittelbar von der AfD, aber aus dem Unterstützerumfeld. Das ist was anderes. Und dann ist es auch relativ klar, dass die meisten rechtspopulistischen Parteien, einschließlich der AfD, uns als Lügenpresse bezeichnen. Die wollen ja auch gar nicht, dass es uns gut geht. Und das müssen sie auch nicht, um Gottes Willen. Aber die haben schon auch eine klar ablehnende Haltung gegenüber uns. Das bleibt auch nicht ohne Folgen für unsere Berichterstattung. Und so, ich glaube, für den politischen Diskurs ist aber noch was anderes, noch wichtiger. Sie haben es angesprochen. Es gibt neben den, Sie haben es jetzt freundlicherweise, klassischen Medien genannt, eine ganze Kultur, ein ganzes Biotop an anderen Medien, im Netz vor allen Dingen, die weitgehend abgekoppelt ist von dem veröffentlichten Diskurs, wie er in den klassischen Medien stattfindet. Und da spielt die AfD, da spielen Rechtspopulisten ihre Rolle, da haben sie ihre eigenen Kanäle, da haben sie ihre eigenen Medien. Und diese Abkoppelung, die ist ein Problem für uns auf ganz vielen Ebenen. Und zwar nicht nur für uns Medien, sondern für uns als Gesellschaft. Und da sind wir dann wiederum auch bei einem Thema, das sich, glaube ich, auch in dieser Migrationsdebatte zeigt. Dass meine Wahrnehmung ist, dass die veröffentlichte Meinung in den klassischen Medien relativ deutlich in manchen Fragen auseinanderfällt mit der öffentlichen Meinung. Und darin steckt auch ein Problem. Und wenn diese Kluft weiter auseinandergeht, dann haben wir ein Legitimationsproblem für die Medien und ein Vertrauensproblem. Das sehen wir jetzt schon. Das Vertrauen in die Medien geht zurück. Und wir müssen alles tun, dass wir wenigstens in der Mitte der Gesellschaft dieses Vertrauen erhalten und, wo es verloren gegangen ist, zurückerobern. Und das bedeutet immer wieder, dass wir unsere eigene Rolle auch kritisch hinterfragen.
Heinrich Wefing, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, die wir jetzt nutzen konnten, um gemeinsam auf den Wahlkampf zurückzublicken, der in diesen Tagen zu Ende kommt. Am Sonntag ist die Wahl. Ganz herzlichen Dank, Heinrich Wefing von der Zeit.
Vielen Dank, Herr Frings. Danke für die Einladung.